damit wünsche ich euch allen ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, dem Podcast für nachhaltige Gartennutzung, Permakultur und Pflanzenkohle. Und ich freue mich immer wieder, dieses schöne Intro-Jingle, was der Nils mal für uns aufgenommen hat, zu hören. Der Nils, ihr merkt es vielleicht, ich bin nicht alleine, er ist auch dabei.
Hallo.
Und heute ist er unser Spezialgast zu einem sehr spannenden Thema. Aber bevor wir damit loslegen, Nils, wie hast du die Wahl heute verfolgt? Hast du dir das Ergebnis schon angeguckt, diese wichtige?
Es gab eine Wahl.
Heute war es eine sehr wichtige Wahl. Wundert mich, dass du das nicht mitbekommen hast. Nämlich die Wahl zum Vogel des Jahres. Okay, also wie ich merke, du hast dir das Ergebnis noch nicht angeguckt. Deshalb,
die ganze Nacht verfolgt. Nee,
es war erst um 13 Uhr heute. Aber ich könnte mal die Top 5 vorlesen und du kannst mir sagen, wen du dafür zu deinem Vogel des Jahres gewählt hättest.
Okay.
Vielleicht kennst du gar nicht alle. Erstmal der Feldsperling, den kennst du, oder? Den Bluthänfling.
Oh.
Den kannte ich nicht.
Ich auch nicht.
Den Steinschmätzer.
Aha.
Die Mehlschwalbe. Und der Wiedehopf. Den kennst du wahrscheinlich auch.
Nee, den letzten kenne ich nicht.
Wiedehopf kennst du auch nicht? Mit diesem,
nee.
Wie so ein Irokese oben?
Vielleicht vom Sehen.
Okay, da du nur zwei von den fünf vielleicht kennst.
Ich habe trotzdem meine Wahl noch.
Geh nach Namen vielleicht.
Ich hätte jetzt die Schwalbe, die Mehlschwalbe war das, nicht wahr?
Ja, genau. Die Mehlschwalbe ist auf Platz 2 gelandet mit 24%. Auf Platz 1 der Wiedehopf mit 32% zum Vogel des Jahres 2022 gewählt worden. Der Nabu begleitet das immer. Also, wenn ihr euch das angucken wollt. Übrigens ein sehr zu empfehlender Instagram-Account vom Naturschutzbund. Wer sich dafür interessiert, die machen sehr spannende Sachen. Auch schon mal so Anleitungen, wie man irgendwie ein Häuschen für den Igel für den Winter baut oder halt die Wahl zum Vogel des Jahres natürlich auch. Also, das ist sehr, sehr interessant, da mal reinzugucken. Aber gut, so viel dazu. Jetzt habe ich dich hier einmal aufs Glatteis führen können. Kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema heute. Und der Nils, vielleicht habt ihr es schon mal rausgehört, der ist ein studierter Psychologe. Was genau du gemacht hast, kannst du uns ja gleich sicherlich noch mal ein bisschen genauer erzählen. Und wir hatten es ja schon mal, glaube ich, in ein, zwei Folgen angesprochen. Pflanzen, Umwelt und Psychologie, da gibt's natürlich vieles, was da irgendwie zusammenkommt. Deshalb haben wir uns heute das Thema Umweltpsychologie rausgesucht. Hatten auch schon mal eine Mail zu bekommen und das als Vorschlag gehabt. Und da haben wir uns natürlich gedacht, wir haben doch den Experten par excellence hier sitzen. Der Nils kann uns doch sicher was zum Thema Umweltpsychologie erzählen. Ganz kurz, Nils, bevor du loslegst, warum bist du unser Experte für Psychologie? Möchtest du da was zu sagen?
Ja, natürlich. Genau, also ich kenne mich mit Psychologie aus. Ich habe das studiert, habe meinen Bachelor und Master darin gemacht. Und da lernt man die viele verschiedene Unterschulen der Psychologie kennen. Und eine davon ist die Umweltpsychologie, die ich auch sehr interessant finde. Komme ich ja gleich nochmal näher drauf ein, weil du hast es eben schon angesprochen, das ist eine der Schnittmengen, eine der Schulen, die meiste Schnittmenge mit dem Thema hat, was wir hier im Podcast besprechen, ne? Also um den Garten und um Pflanzen und Natur.
Genau, du hast uns das schön in ein paar Überpunkte aufgeteilt, die Folge. Vielleicht kannst du die einmal ganz kurz erläutern, worüber reden wir heute? Vielleicht kann sich der eine oder andere ja auch nichts unter Umweltpsychologie vorstellen, wie ich vorher wahrscheinlich auch.
Genau, Umweltpsychologie oder auch ökologische Psychologie genannt, im Englischen Environmental Psychology, so hatte ich das damals gelernt. Das ist die Wissenschaft dahinter, zu schauen, wie beeinflusst der Mensch die Umwelt und wie beeinflusst die Umwelt den Menschen. Und das ist ein Wechselspiel zwischen diesen beiden, ne? Also ich beeinflusse meine Umgebung, mein Zimmer, aber auch meinen Garten, und mein Garten beeinflusst genauso gut mich. Und da die Unterpunkte, die ich mir so rausgesucht habe, also ganz grob, ist zum einen, was macht meine Umgebung mit mir? Was macht das auf einer emotionalen, affektiven Ebene? Wie zum Beispiel kann dadurch Stress ausgelöst werden, oder Erholung kann ich durch meine Umgebung bekommen. Dann, was für ein Verhalten wird dadurch begünstigt, je nachdem, in was für einer Umgebung ich mich befinde, verhalte ich mich auch anders. Und was genau bedeutet das Ganze jetzt für die Zukunft, wenn wir mal in die Zukunft von unserer Gesellschaft schauen?
Sehr spannende Themen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es da genau gehen könnte, aber deshalb bist du ja auch heute Experte und ich versuche, ein paar schlaue Fragen zu stellen, wenn ich da was zusammenkriege, weil ich habe mit dem Thema wirklich sehr wenig zu tun. Genau. Du hast ja schon, hast ja jetzt schön die Punkte aufgezählt, du hast ja auch schon erklärt, was Umweltpsychologie ist. Jetzt meine Frage kurz vorab. Hast du denn gemerkt, dass du Dinge aus deinem Studium für deinen Garten oder dein irgendwas, was mit Pflanzen zu tun hat, dass du das da schon mal anwenden konntest oder dass du gesehen hast, also anwenden jetzt nicht, aber dass du gesehen hast, deshalb ist das so, dass du da direkt Schlüsse ziehen konntest?
Ja, also ich muss sagen, ich habe fürs Studium bin ich ins Ausland gezogen, in die Stadt gezogen und dort hatten wir keinen Garten. Das heißt, ich hatte mein Zimmer und ich war jetzt nicht der Student, der sich das Zimmer mit ganz vielen Pflanzen ausdekoriert hat und da hatte ich dann auch relativ, ich habe mir gedacht, entweder möchte ich einen Garten haben, wo ich dann auch was Gemüse anziehen kann oder drin so eine Topfpflanze. Irgendwie hat das mich auf jeden Fall nicht gezogen und seitdem ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, habe ich angefangen Zimmerpflanzen zu halten.
Kannst du ein Beispiel sagen? Was hast du so als Zimmerpflanzen schon gehabt?
Ja, ein richtig gutes Beispiel ist die Grünlilie.
Ah, ja.
Die ist nämlich so gut, weil die ist unglaublich pflegeleicht. Die braucht kaum Sonne, die kann ganz viel Wasser aushalten und Trockenheit. Und eigentlich ist das die typische Anfängerpflanze, bei der man sehr wenig falsch machen kann.
Genau. Ja, spannendes Beispiel, kennt glaube ich jeder. Wenn ihr sie nicht direkt was mit dem Namen anfangen könnt, wenn ihr sie googelt und das Bild euch dazu anguckt, dann wisst ihr glaube ich direkt, um welche Pflanze es geht. Habe ich auch hier stehen. Ich glaube jetzt in meinem Bild hinten sieht man sie nicht so direkt. Aber spannend. Ja, du hast ja als erstes das Thema, was ja auch schon ein bisschen jetzt zu deinem Zimmer, was du jetzt anfängst mit Pflanzen auszustatten, dazu passt, nämlich das Thema Erholung war, glaube ich, das, womit du anfangen möchtest, oder? Meinst du, das passt
so? Ja, genau. Passt ganz gut.
Jetzt, heute, wir nehmen um 20.15 Uhr auf. Ich habe einen stressigen Tag hinter mir. Meine Erholung ist natürlich der Podcast mit dir. Aber was kannst du uns da psychologisch zu erzählen und auf das Thema vielleicht Umwelt oder Pflanzen sogar im Speziellen bezogen?
Also wenn wir jetzt davon reden, dass wir Stress haben, stressige Situationen sind ja meistens Situationen, die sehr viel Aufmerksamkeit brauchen. Und wenn ich zielgerichtete Aufmerksamkeit auf etwas setze, dann verbraucht das kognitive Kapazität. Dann muss ich ja immer wieder unterdrücken, aufzuhören. Dann muss ich teilweise irgendwelchen Versuchungen, die aufkommen, ich könnte jetzt auch rausgehen oder ich könnte jetzt auch lieber irgendwie mir eine Tafel Schokolade holen oder ich könnte jetzt lieber mir ein YouTube-Video angucken. Diese ganzen Sachen muss ich immer unterdrücken, während ich ja meine Aufmerksamkeit auf etwas gerichte. Und die Fähigkeit, das Ganze zu unterdrücken, das ist wie so ein Muskel. Das Ganze erschöpft sich über Zeit. Und deswegen braucht man, und ja, wenn sich das Ganze erschöpft hat, dann hat man Konzentrationsschwierigkeiten, wird irritiert und macht auch öfters Fehler. Ja? Und wenn man praktisch diesen Muskel erschöpft hat, dann braucht man eine Erholung. Und da gibt's ganz viele Studien zu, wie bekommt man am besten diese Erholung, dass man wieder sich voll auf etwas fokussieren kann.
Entschuldigung, wenn ich da so reinhacke, aber wenn ich jetzt quasi den halben Tag gearbeitet habe und ich will jetzt meine Akkus wieder aufladen, wie ich das möglichst effektiv mache.
Richtig, genau. Und da gab's vier Punkte, die dabei wichtig sind, wenn man an diese Erholung denkt. Das ist einmal, du musst weg sein. Das heißt, du solltest diese Pause nicht am Arbeitsplatz erleben. Das hat man ja wahrscheinlich auch schon mal gehört. Dann, du musst dich natürlich mit dem, was du dann als Erholungsaktivität machst, das sollte dich faszinieren, dass du da auch geistig bei bist. Du sollst das auch mögen, im Idealfall. Und es sollte auch eine gewisse Zeit andauern, dass man das Gefühl hat, nicht, dass es jetzt nur was ganz Kurzes ist, sondern dass man das Gefühl hat, man hat eine gewisse Kontinuität dabei gehabt. So, das sind so die vier groben Punkte. Und jetzt ist, wenn wir jetzt auf die Natur schauen, ist aufgefallen, dass dieser Erholungseffekt in der Natur viel besser funktioniert als zum Beispiel in der Stadt. Ja, da gibt es, es nennt sich die Attention Restoration Theory, also die Aufmerksamkeitserholungstheorie, wenn ich das mal so frei übersetzen darf. Und da hat man gezeigt, also gab es auch ganz interessante Versuche zu. Einmal haben die dann also wir haben eine Gruppe von Menschen genommen und die hatten dann eine sehr anstrengende Aufgabe bekommen und Teile davon durften dann in einer städtischen Umgebung und die anderen haben dann eine natürliche Umgebung bekommen als ihren Erholungsort. Und da wurde geguckt, ne, wie dieser könnte sich erholen. Und in einem natürlichen Ort erholt man sich besser, schneller und nachhaltiger.
Dazu vielleicht ganz kurz eine Frage, wie misst man das denn? Also wie kann ich sagen, ob ich, ob dieser Mensch mehr erholt ist als der andere? Mhm. Kannst du dazu was sagen?
Das kann man zum Beispiel dazu durchmessen. Ich habe ja gerade gesagt, wenn man keine kognitive Kapazität mehr hat, dann macht man Fehler, ne? Man braucht länger, man ist irritiert, Konzentrationsschwierigkeiten. Und da kann man natürlich gucken, wenn man dem jetzt wieder eine anstrengende Aufgabe gibt, den Menschen, wie lange brauchen die dafür? Ne? Wie viele Fehler werden gemacht? Mhm. Und wenn man jetzt sieht, eine Gruppe hat signifikant, also nachweislich, mehr, macht man nachweislich weniger Fehler als die andere, nachdem sie diese Erholung hatte, vorher aber nicht, dann sieht man, okay, das ist ein Anzeichen dafür, dass anscheinend diese Erholung, die diese Gruppe bekommen hat, effektiver war.
Sehr interessant. Mhm. Ich weiß nicht, warst du durch mit der Studie erklären? Sonst könntest du das erst.
Ja, genau, mit der Studie bin ich durch.
Mit der ist er durch. Da kommen noch ganz viele.
Das freut mich. Ganz viele Studien.
Studien sind mega interessant, zumindest wenn sie einem erklärt werden, noch mehr, weil man sie dann nicht lesen muss, weil sie ja zum Teil doch sehr lang sind. Was wolltest du sagen?
Ich muss sagen, ich habe mich jetzt in der Vorarbeit der Folge hier auch wirklich stundenlang da drin verloren, weil es ja jetzt auch schon ein bisschen was her, dass ich das gelernt habe und dann will man sich natürlich noch mal alles anlesen und keinen Quatsch erzählen. Aber das war super faszinierend. Kannst du sehen, hier ganz viele Blätter rausgeschrieben. Spannendes Thema, muss ich sagen.
Ja. Vielleicht schaffen wir sogar noch mal eine zweite Folge dazu, wo wir dann irgendwie noch Themen dazu beleuchten. Aber finde ich spannend. Also könnte man jetzt daraus sagen, meine ideale Pause ist nicht an meinem Arbeitsplatz, sondern in der Natur draußen für eine schön langen Zeit, also einen längeren Zeitraum. Was war das noch? Er muss mir Spaß machen.
Genau, es sollte dir Spaß machen und du solltest auch dich darauf fokussieren können.
Okay, also kann man sich daraus quasi die perfekte Erholungspause basteln. Wie ist das, wenn ich jetzt mitten in der Stadt wohne? Dann habe ich Pech, oder?
Ja, es ist schwierig. Also ich meine, es gibt ja auch Parkanlagen. Stimmt, diese Versuche wurden teilweise, wenn die zum Beispiel in Amsterdam durchgeführt wurden, da haben die auf der einen Seite Amsterdam selbst gehabt und auf der anderen Seite hatten die dann einen Park, der in der Nähe von Amsterdam war. Das hat natürlich einen ähnlichen Effekt. Grün, ne, Natur und so weiter. Es gibt als Hintergrund vielleicht noch, es gibt ja die Biophilia-Theorie. Also Bio, ne, von Biologie, und Philia ist das Gegenteil von einer, also eine Philie ist das Gegenteil von einer Phobie. Eine Phobie ist eine Angst vor etwas und eine Philie ist eine Neigung zu etwas. Und die Biophilia-Theorie sagt, dass wir eine innere emotionale Verbindung zur Natur haben und dass wir uns deswegen dort besser entspannen können, als zum Beispiel im Betondschungel in der Stadt.
Wenn ich in der Stadt bin, muss ich ja auch sagen, wenn ich hier irgendwie über 10 Kreuzungen gehe und dreimal von einem Fahrradfahrer umgefahren werde fast, das ist natürlich auch schon irgendwie der Stress dann höher, als wenn ich irgendwo durch den Wald laufe und gar nichts passiert. Also kann ich mir das schon vorstellen. Ich gehe immer in meinen, gut, jetzt in den Pausen ist das ein bisschen zu weit, aber ich bin immer nach der Uni, die ja dann auch schon mal, als sie noch in Präsenz war, auch schon mal irgendwie 8 Stunden oder noch länger ging am Tag, bin ich immer in den Botanischen Garten, hab da meine Runden gedreht. Der ist auch mitten in der Stadt. Also kriegt man da auch seine Portion. Wie ist es denn jetzt, wenn ich sage, okay, ich gehe in meinen Pausen nicht raus? Hilft es auch was, wenn ich mir dann ein bisschen Natur in meine Wohnung hole? Also wenn ich mir hier so ein paar Pflanzen hinstelle?
Also ich würde es mir vorstellen, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich auch bei mir selbst gemerkt, wobei das ist natürlich jetzt kein wissenschaftlich fundiertes Ding. Wenn man das bei sich selbst merkt, ist das gut für sich selbst, aber es kann ja auch an ganz vielen anderen Dingen liegen. Aber wichtig ist es auf jeden Fall, dass man sich wegbewegt vom Arbeitsplatz. Mhm. Wenn man jetzt den ganzen Tag vorm Bildschirm sitzt in der Arbeit und dann macht man Pause und man bleibt am selben Platz sitzen oder man geht vielleicht, verlässt vielleicht das Zimmer, aber hängt dann am Handybildschirm die ganze Zeit, ist das für den Körper halt auch nicht die Erholung, die er braucht. Ne? Und wenn du jetzt sagst, du hast in deinem Zimmer, in deiner Wohnung vielleicht ein anderes Zimmer, in dem du nicht arbeitest, wo du viele Pflanzen hast, kann ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall einen Effekt hat.
Wie machst du als Profi deine Pause?
Ja.
Als Pausenprofi.
Ja, nur weil man sich damit ein bisschen auskennt, heißt ja nicht, dass man jetzt das Vorzeigemodell darin ist. Ich habe das, im Studium habe ich das ziemlich gut hinbekommen, da bin ich spazieren gegangen. Da habe ich mir dann mal dann auch wirklich eine halbe Stunde Zeit genommen und bin dann einfach meinetwegen durch die Wohnviertel. Ne? Wenn man dann durch die Wohnviertel läuft, findet man vielleicht irgendwo einen kleinen Park oder mal einen See oder ein paar Bäume und man hat ja auch Bewegung, ne? Ist ja auch was Schönes, mal so die Abwechslung vom Schreibtisch zu sehen.
Also es ist wahrscheinlich besser, raus in die Stadt zu gehen, als gar nicht rauszugehen.
Genau, ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ne? Nur, was ich jetzt noch dazu sagen wollte, weil du gerade gesagt hast, in der Stadt mit Stress, das ist auch was ganz Interessantes. Und zwar, die Stadt, die hat viele Effekte, die, naja, sich nicht unbedingt positiv auf den Menschen auswirken. Ne? Ich will jetzt niemandem, der in der Stadt lebt, zu nahe treten. Aber, also es gab zum Beispiel eine Studie, die hat sich angeschaut, wie reagieren Menschen auf Mengen von anderen Menschen. Ne? Und gut, also viel, was man in der Psychologie untersucht, das, wenn man jetzt drüber nachdenkt, ergibt das viel Sinn. Aber jetzt weiß man halt, dass es so ist. Ne? Und ab und zu wird man mal überrascht, dass mal was ganz anderes ist. Aber deswegen, also zum Beispiel hat man herausgefunden, dass Menschen davon gestresst werden, wenn viele andere Menschen auch da sind. Ne? Also zum Beispiel, wenn die Züge voll sind, wenn man sich neben jemand Fremden im Zug setzen muss und sowas. Das sind alles kleine Stressfaktoren. Ja, ja. Genau, also einfach, wo viele, viele Menschen sind. Und das kann man auch beobachten. Dieser Stress sorgt dazu, dass du einen Informational Overload, also dass du zu viele Informationen reinbekommst. Ne? Du hast, wenn man so sagt, man hat halt nicht seine Ruhe. Mhm. Überall bewegt sich was, überall ist die ganze Zeit passiert irgendwas. Und das kann halt auch, ne, dazu führen, dass du halt ja gestresst wirst, dass deine mentalen Kapazitäten abnehmen. Und dann neigt man mehr dazu, sich zurückzuziehen, sich seine Ruhe zu suchen. Und das spiegelt sich wieder darin, dass Menschen mehr Vorhänge haben in ihren Häusern, dass sie mehr Zäune aufbauen, dass man versucht, sein Gebiet abzustecken. Ja, dass man so ein bisschen diesen sicheren Hafen hat, wo man das Gefühl in der Stadt ja eigentlich nicht hat. Auf dem Land wiederum, da ist ja kaum jemand. Da hat man das nicht so.
Interessant. Hast du auch mal eine Studie durchgeführt? Oder warst Teil einer?
Ja, Teil von ganz vielen Studien. Jetzt in dem Bereich, glaube ich, ich könnte es echt nicht mehr sagen. Das ist, wenn man studiert, gerade wenn man Psychologiestudent ist, ganz oft sind so Studien nämlich auch mit Psychologiestudenten durchgeführt, ganz einfach, weil man die gerade zur Verfügung hat. Ja. Das war bei uns auch so, wir mussten im ersten Studienjahr, mussten wir an 4, 5, 6 Studien teilnehmen. Das war eine Aufgabe. Und das waren Studien für Menschen aus dem zweiten oder dritten Jahr, damit die halt Menschen hatten, die bei ihren Studien mitgemacht haben.
Dafür hast du dann im zweiten, dritten Jahr die Erstis, an denen du ausprobieren kannst.
Ja, das Tolle bei den Erstis ist, die kennen ja die ganzen Theorien noch nicht. Das heißt, man kann an denen doch Sachen testen. Wenn jetzt jemand, der ausstudiert ist, testet, dann denkt er sich, ah ja, der testet gerade bestimmt den Bystander-Effekt hier, weil ich kenne das und das Setting schon. Mhm. Dann verfälscht das natürlich das Ergebnis.
Na, spannend, spannend. Vielleicht erfahren wir über die Folge hinaus ja auch noch ein paar allgemeine Infos über so ein Psychologiestudium. Mhm. Ja, das hatten wir jetzt zur Erholung. Ich weiß nicht, ob du schon durch bist mit dem Punkt zur Erholung.
Ja, ich habe auch ganz viele Dinge dazu aufgeschrieben, aber es ist im Grunde alles nur dasselbe. Ne? Also,
was ist denn das Interessanteste von den Dingen, die du noch dazu aufgeschrieben hast?
Ich gehe mal kurz durch. Also eine Sache von der Gardening Theory zum Beispiel war, dass man... Moment... Oh ja, genau, dass Menschen, die vor allem in einer grünen Umgebung leben, die haben eine höhere, geben eine höhere Gesundheit an, ne, wenn man die befragt. Und es wurde eine geringere Mortalität, also eine geringere Sterblichkeit festgestellt. Sind, glaube ich, nur ein paar Monate, aber es ist da. Bei so Studien muss man natürlich immer hinterfragen, ne, gab es da noch andere Faktoren? Ich könnte mir jetzt denken, okay, vielleicht lag es auch am Feinstaub.
Ne? Habe ich jetzt oder noch eine generell. Studie gesehen, wie viele Tote die Feinstaubbelastung oder die Belastung generell, also wie viele Leute dadurch früher sterben als ohne. Es war eine sehr hohe Zahl, deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das zum Beispiel ein Punkt ist. Ne? Hm.
So. Gut, das ist bei einer guten Studie, kontrolliert man dafür. Ne? Dann sagt man, okay, wir untersuchen jetzt diese Menschen und schauen uns an, wie sind die Luftbedingungen dort, ne? Oder wie ist auch zum Beispiel die Gesundheitsversorgung. Ganz interessantes Beispiel. Kennst du die Rotweinstudie?
Weiß ich nicht, ob ich sie unter dem Namen kenne. Vielleicht, wenn du sie jetzt ausführst, kann ich sagen, da habe ich doch schon mal von gehört.
Bestimmt schon mal von gehört. Das ist nämlich ein schönes Beispiel, um zu zeigen, wie Wissenschaft falsch laufen kann oder was so die typischen Fehler in wissenschaftlichen Arbeiten sein können. Es war eine große Studie, die wurde mal ausgeführt und da wurde geschaut, was für Verhaltensweisen haben einen Effekt auf die Lebensspanne der Menschen. Und da wurde herausgefunden, da haben die zum Beispiel untersucht, Rotwein trinken, Menschen, die Rotwein trinken und Menschen, die keinen Rotwein trinken. Und da kam heraus, Menschen, die Rotwein trinken, die leben länger als Menschen, die keinen Rotwein trinken. Mhm. So, dann, ne, dann, das wird ja von den Medien sehr schnell aufgegriffen. Ach, super, toll, hier Rotwein, ganz tolles Produkt, ne? Trink Rotwein, dann lebt ihr länger. So, und dann hat sich jemand die Studie mal angeschaut und gesagt, ja, aber, also ihr habt ja jetzt so einen ganz wichtigen Punkt nicht mit reingenommen. Und das war, was für eine Gesundheitsversorgung haben die Menschen. Und das ist so ein Punkt, wenn man sich jetzt mal rein logisch überlegt, was für Menschen trinken eher Rotwein? Und was für Menschen trinken vielleicht eher keinen Rotwein? Zum Beispiel Menschen, die eher in der unteren Einkommensschicht leben, die trinken wahrscheinlich weniger Rotwein als jemand, der in der höheren Einkommensschicht lebt. Mhm. Und die Menschen, die mehr verdienen, können sich auch eine bessere Gesundheitsversorgung leisten. So, und Menschen, die wenig verdienen, halt eine schlechtere. Und da war zum Beispiel dann der Hund begraben, dass man dann, wenn man jetzt überprüft hat, okay, wir überprüfen jetzt, ne, wer hat eine gute und eine schlechte Gesundheitsversorgung und gleichen und bringen diese Daten nochmal mit in die Studie rein, dann gab es keinen Effekt vom Rotwein. So, und da muss man immer aufpassen. Also da wird man die ganze Zeit immer und immer und immer wieder drauf gedrillt, dass man auch immer, wenn man eine Studie untersucht, immer nachschaut, ne, und immer anzweifelt, immer alles ein bisschen anzweifeln, aber berechtigt, ne, also berechtigte Kritik üben. Das ist auch ganz üblich eigentlich in der Wissenschaft.
Ja, wenn man selber mal irgendeine Studie, egal zu was durchführt, dann merkt man auch schnell, dass man dann irgendwann will man es halt auch fertig bringen oder zumindest Ergebnisse, dass die irgendwas sagen und dann dreht man sich auch schon mal so, dass was rauskommt, was gut ist. Deshalb kann ich das schon verstehen. Du hast ja gesagt, du hast noch ganz viel, aber wir haben ja auch ein gewisses Zeitlimit. Und vielleicht haben wir ja nochmal die Chance, dich in der zweiten Folge dazu zu hören. Deshalb würde ich mal sagen, wir kommen zu dem zweiten von dir vorgeschlagenen Punkt, nämlich wie die Umwelt unser Verhalten beeinflusst. Habe ich das richtig aufgeschrieben, dass das der zweite Punkt ist?
Ja, genau, ist ein zweiter grober Punkt. Die gehen alles eben so ein bisschen ineinander über.
Ja, das stimmt. Hätte ich jetzt natürlich schön überleiten können. Habe ich natürlich nicht gemacht, mit voller Absicht, damit man hier den klaren Cut erkennt und die Leute gut zuordnen können. Sind wir jetzt bei diesem Thema oder schon beim nächsten? Wie beeinflusst denn meine Umwelt? Ist damit nur die Natur als Umwelt, also ne, so Umwelt, oder ist da auch einfach die Welt um mich herum mit gemeint?
Das ist alles gemeint, was um dich drumherum passiert. Also die nicht nur die Natur, wenn man das so möchte, sondern die komplette Umgebung. Mhm. Ne? Deine komplette Umgebung kann man so sagen. Zum Beispiel auch Architektur. Ne? Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen zu den Emotionen und zum Affekt. Architektur hat ja auch ähnlich wie bei den Städten, wo ich gerade gesagt habe, wenn viele Menschen da sind, wenn eine Architektur, wenn da sehr viele verschiedene Details drin sind, wenn das Gebäude irgendwie, wenn die Decken zum Beispiel niedrig sind, kann das auch zu höherem Stress führen und sowas. Also alle Art von Umgebung hat irgendeinen Effekt auf den Menschen. Und was ich jetzt besonders interessant finde, wenn wir jetzt zum zweiten Punkt kommen, was das auf dein Verhalten ausübt. Also es gibt da eine interessante Studie, das war, oder eine interessante Theorie, das ist die Broken Window Theory, also die zerbrochene Fenstertheorie. Und das war im Jahr 2008, wurde eine Studie dazu durchgeführt und die haben geschaut, was für eine Auswirkung hat die Aufgeräumtheit der Umgebung auf das Verhalten von Menschen. Und jetzt ganz plastisch gesehen, die haben eine Straße in Amsterdam, glaube ich, war es genommen, oder Rotterdam, eine Stadt in Holland jedenfalls. Und die haben diese Straße, da haben sie ein Schild aufgehangen, wo gesagt wurde, hier kein Graffiti anbringen. So. Und dann haben sie jetzt nicht geguckt, ob Leute Graffiti anbringen oder nicht, sondern die haben geschaut, wie viele Menschen oder wie viel Müll landet dort. Mhm. So. Und dann haben sie das Experiment, ich glaube, war es sogar dieselbe Straße oder eine Straße weiter, haben sie genau dasselbe gemacht, war eine ähnliche Szenerie, wieder das Schild angebracht, kein Graffiti anbringen, aber dann haben sie mit ganz viel Graffiti daneben gesprüht. Das heißt, die haben die normative Regel, ne, die haben die ausgeschriebene Regel aufgeschrieben, man soll es nicht machen, man soll kein Graffiti ansprühen und haben diese gebrochen. So, das ist jetzt die, ich weiß gar nicht, wie man das ins Deutsche übersetzt, das ist die Injunctive Norm, also das eine ist das Deskriptive, das, was ich sage, ne, das ist die Regel und das Injunctive ist mehr so eine gelebte Norm. Mhm. Die Injunctive Norm wäre jetzt bei dem, wo das Graffiti drauf war, war okay, anscheinend ist es doch okay, hier Graffiti hinzusprühen, weil das haben anscheinend schon Leute gemacht. So. Mhm. Und jetzt haben die festgestellt, dass, weil die haben ja immer noch geguckt, wie viel Müll dorthin kam, dass das einen Einfluss darauf hatte. Das heißt, wenn eine Regel in einem Gebiet gebrochen wird, also wenn du wahrnimmst, dass eine Regel in einem Gebiet gebrochen wird, hat das Effekte auf das andere Gebiet. Also die haben festgestellt, wenn da steht kein Graffiti und die Leute haben und da war Graffiti dabei, dann haben die Leute mehr Müll liegen lassen und haben sich weniger darum gekümmert, einen Mülleimer zu suchen. Das hat einen Effekt zum Beispiel auch auf, also das so ist jetzt die Wechselwirkung zwischen dir und deiner Umgebung. Du nimmst deine Umgebung wahr, du hast deswegen ein bestimmtes Verhalten und dein Verhalten beeinflusst wieder die Umgebung. Das sorgt dafür, dass die, also jetzt in dem Fall, dass die Umgebung voller Müll ist.
Sieht man mal, wie schnell da in Holland schon Anarchie ausbricht, nur weil da einer mal so ein, so ein Schild nicht beachtet wird. Nee, aber spannend. Wie ist das, wenn du sagst, du hast auch da studiert, sind die Studien deshalb aus den Niederlanden oder ist das ein Mekka der Psychologie?
Ganz ehrlich, ich muss sagen, ich weiß es nicht so genau, weil wir haben schon sehr viele Studien, nicht nur, ne, wir haben auch viele aus den USA, auch viele aus Deutschland, Schweden, aus der ganzen Welt im Grunde, kann man sagen, aber schon einen sehr großen Teil aus den Niederlanden. Hm. Ich habe mich auch irgendwann gefragt, ist das eigentlich einfach, weil die Niederlande so berühmt sind, weil die so gute Studien gemacht haben oder weil wir hier sind? Und ich glaube, es hatten den Grund auch, die Dozenten, die das unterrichten, ja normalerweise dann auch das Fach, wo sie besonders gut sind. Und wenn sie besonders gut in einem Fach sind, dann haben die oft eigene Studien dazu durchgeführt oder haben an Studien vorher geholfen, wo deren Mentor eine Studie durchgeführt hat in den 90ern oder sowas. Und dann wissen sie natürlich über diese Studie auch viel mehr Bescheid und deswegen unterrichten sie diese Studien. Also wenn ich jetzt ganz viel immer von holländischen Studien rede, liegt das wahrscheinlich daran.
Sowas zu sehen. Also kann man sie daran auch so ein bisschen ableiten als irgendwie Stadtplaner oder so vielleicht? Mit diesen ganzen, also Regeln sind es ja nicht, ne, mit diesen Erkenntnissen. Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Stadt aufgeräumter bleibt?
Ja, genau, also das ist es ja im Grunde, ne? Was du gerade gesagt hast, also jetzt aufgeräumter zum Beispiel, ne? Oder wie kann ich dafür sorgen, dass Menschen eher recyceln? Ne, ist auch sowas. Oder ach, was ganz Interessantes, die haben, das war auch wieder in Amsterdam, die wollten schauen, wie können sie Menschen dazu bringen, dass sie die Treppen benutzen, anstatt die Rolltreppen. Und dann, das glaube zu irgendeinem bestimmten Jahr, wo ein berühmter Klaviermusiker gefeiert wurde. Und dann haben die aus diesen Treppen, haben die eine Projektion von Klaviertasten. Das heißt, jede Treppenstufe war eine Klaviertaste drauf projiziert. Und immer wenn ein Mensch dann auf eine Treppenstufe getreten ist, dann kam der Ton, der auf dem Klavier normalerweise gespielt wurde. Und allein dadurch wurden Menschen dazu animiert, dass sie öfters die Treppe gelaufen sind. Da gab es auch, ne, wurde dann ausgewertet, wie, und das war schon beeindruckend.
Wie ist das, wenn man so, du nimmst das ja wahrscheinlich noch eher wahr, aber wenn man dann so als Mensch denkt, ah, hier wollen sie mich doch manipulieren, ist das dann so, dass, also wenn ich jetzt sehe, okay, die machen irgendwas, damit ich mich schöner die Regeln halte und so, ist das dann so, dass ich das eher nicht dann, dass ich dann so aus Trotz sage, okay, dann mach ich es erst recht nicht oder so, oder?
Ja, man muss es halt da fragen, ne?
Genau, wenn ich das Gefühl habe, okay, die wollen mich hier dahin manipulieren, dass ich, gut, Müll ist jetzt ein schlechtes Beispiel, dass ich die Treppe nehme, dass ich es dann eher nicht mache.
Ich muss ganz ehrlich sagen, meistens nicht. Mir fallen natürlich auch jetzt nicht immer die ganzen Sachen auf. Nur weil ich weiß, dass Werbung mich manipuliert, um etwas zu kaufen, heißt das nicht, dass ich nicht auch unter diese Manipulation falle. Ne?
Sonst würde man wahrscheinlich auch keine Werbung mehr schalten, ne? Also weil da weiß man ja eigentlich jeder, dass es darum geht, okay, kauf das Ding.
Genau, ne? Man kann es ja so oder so auslegen. Man kann auch sagen, man hat den Menschen informiert, ne? Dass er eine bessere Entscheidung treffen konnte. Aber ich würde ganz ehrlich einfach hinterfragen, so, ne, ist das jetzt wirklich ein gutes Verhalten? Und wenn es jetzt darum geht, in dem Fall, dass ich halt öfters die Treppe benutze oder dass ich weniger Müll wegschmeiße oder sowas, dann finde ich das gut. Mhm. Oder, okay, eine Story noch, die habe ich selbst erlebt, das war in der Uni auch in Amsterdam. Und zwar, normalerweise, das kennst du bestimmt auch, bist du schon mal durch einen Fluchtweg, hast du schon mal einen Fluchtweg benutzt?
Also nicht aus dem Zwang, weil ich flüchten musste. Nee, noch nicht.
Wie hast du es dann benutzt?
Gar nicht. Also höchstens irgendwo, manchmal sind Fluchtwege ja auch normale Wege, nur dass die halt weniger frequentiert sind. Deshalb kann ich da jetzt.
Das ist nämlich genau das Problem bei Fluchtwegen, ich kenne das halt meistens so, dass die Fluchtwegtüren, die soll man nur benutzen, wenn es ein Notfall ist. Sonst sind die halt zu. Und man darf nicht den Fluchtweg benutzen. Da geht manchmal eine Alarmanlage an oder was weiß ich was. Oder steht halt, kommt der Hausmeister und sagt, na, du musst raus hier. Du musst die normale Treppe benutzen. Aber das führt dazu, dass wenn wirklich eine Extremsituation kommt und wirklich ein Notfall passiert, dass die Menschen in so eine Art Überlebensmodus wechseln. Mhm. Man ist nicht nur, ne, jeder kämpft für sich selbst, sondern man organisiert sich in kleinen Gruppen, Also wenn ich jetzt mit meiner Familie im Restaurant bin und auf einmal ist ein großes Restaurant und dann fängt irgendwo ein Feuer an, dann agiere ich normalerweise in diesen Kleingruppen. Aber diese Kleingruppen fallen dann auf Verhaltensmuster zurück, die sie schon mal gemacht haben. Das heißt, wir sind durch den Haupteingang reingekommen. Das heißt, wir wollen auch durch den Haupteingang rauslaufen. Und selbst wenn nur ein paar Meter daneben, neben uns, ein Fluchtweg wäre, wir haben diesen Fluchtweg nicht benutzt, im Zweifel sehen wir ihn vielleicht da gar nicht, und wir fallen einfach direkt auf das Verhalten zurück, was wir schon einmal ausgeführt haben. Und das ist das Problem bei diesen Fluchtwegen ganz oft, dass sie halt nicht benutzt werden. Und wenn der Notfall kommt, dann werden sie auch nicht benutzt. Ja? Und
war jetzt meine Frage im Anschluss, gab es da was, wie man das verbessern konnte?
Die Idee. Genau, die Uni Amsterdam hat einfach gesagt, ja gut, wir haben jetzt diesen Fluchtweg, dieses Fluchtwegtreppenhaus, und wir sagen einfach, ja, das ist jetzt das offizielle Treppenhaus. So, die haben dann einfach gesagt, die haben das auch gemacht, das ist jetzt das offizielle Treppenhaus, durch das man hoch und runter geht. Mhm. Und dadurch, oder auch, ne, zusätzlich zu den Möglichkeiten, die es sonst noch gab, und dadurch muss ich ehrlich sagen, also fand ich das, ich war begeistert davon, weil dadurch, wenn jetzt irgendwas passiert wäre, wäre das meine Default Situation, also meine Standards, mein Standardverhalten, auf das ich zurückgefallen wäre, und dann hätte ich den Fluchtweg benutzt.
Ja. Wie kommt das, dass man sonst Fluchtwege nicht benutzt, weil die frei bleiben müssen? Oder du könntest ja auch einfach sagen, okay, das ist immer der Fluchtweg. Also der Weg ist immer, also, ja.
Dass man den immer benutzt, ich weiß es ganz ehrlich, ich kann mir gut vorstellen, also wenn ich jetzt im Laden bin, ist wahrscheinlich schwierig, weil dann
stimmt man der ja auch Eingang, nicht, also, der Eingang ist ja dann meist nicht der kürzeste Weg nach draußen, ja.
Aber ansonsten, also gerade in Universitäten oder sowas, würde ich, also ich bin jetzt kein Experte, ne, deswegen, aber wenn man mich fragen würde, würde ich schon eher dahin tendieren zu sagen, ja, das sollte man ins Verhalten der Studenten oder der Menschen, die da leben.
Für uns heute bist du der Experte. Nee. Du musst einfach nur so tun, als ob du das alles wüsstest. Ja. Wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt viel über Stadt und Gebäude geredet? Gibt es da auch was zu, wo du sagst, okay, die Natur oder also die Umwelt im Umweltschutz, Umweltsinne? Mhm. Hast du da irgendwelche Punkte zu, die du uns gerne vortragen möchtest?
Ja.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Und zwar da gab es eine Studie im Jahr 2001, da ging es darum, die wollten herausfinden, wieder ähnlicher Aufbau, was ist der Unterschied, wenn wir jetzt in einer natürlichen, in einer grünen Umgebung Menschen sich aufhalten lassen oder in einer unnatürlichen, in einer Beton-Zement-Umgebung. Und die haben das mit 145 Müttern gemacht, wovon die Hälfte in einer natürlichen Umgebung, die andere Hälfte in einer nicht natürlichen Umgebung waren. Und dort kam raus, dass die Menschen, also die Mütter, die in einer natürlichen Umgebung waren, wo viel Grün war, dass sie weniger oft ihre weniger Aggression gezeigt haben gegenüber ihrem Partner, gegenüber den Kindern. Mhm. Und Inhibition von Aggression, also die Unterdrückung von Aggression, wo wir eben waren. Wir waren ja eben schon, ne, bei dem, dass du Dinge unterdrücken musst, dass das mentale Kapazität braucht und dass das gestärkt war. Mhm. Das heißt, also da könnte ich mir dann auch sehr gut vorstellen, dass das halt einen beruhigenden Effekt hat. Ich meine, das überrascht jetzt wahrscheinlich niemanden, dass es einen beruhigenden Effekt hat, wenn man in den Wald geht. Aber es ist wirklich so.
Hast du ja schon erklärt, ne? Meistens finden die Studien nichts Neues, sondern belegen eher das, was man sich vielleicht vorher schon vor der Studie denken konnte. Aber ist ja auch immer wichtig, sowas. Ja. Genau, im Idealfall. Ist natürlich auch wichtig, sowas zu beweisen. Also es macht auf jeden Fall offenbar sehr viel Sinn, nah an der Natur zu leben, habe ich das Gefühl. Mhm. Und wenn wir jetzt auf Stress und Erholung gucken, weniger Sinn, in die Innenstadt zu ziehen.
Vielleicht noch ein anderer Punkt, wenn wir jetzt mal auf die gesamtere Gesundheit schauen. Das hatten wir auch da in einer älteren Folge mal angeteasert. Ich glaube, deswegen hat auch die Zuhörerin uns angeschrieben. Da hatte ich ja gesagt, dass es sich positiv auf deine Gesundheit auswirken kann, wenn du eine Zimmerpflanze hast. Und ich habe nochmal nachgeschaut, also ich habe jetzt eine Studie nochmal gefunden. Sie kommt sogar aus den 80ern. Da ist das erste Mal. Und da haben die Menschen, die eine Gallenblasen-OP haben, die mussten eine Zeit lang im Krankenhaus bleiben. Und die haben dann geschaut, einige dieser Zimmer haben Fenster gehabt, die auf eine Wand geschaut haben, und andere hatten ein Fenster gehabt, was auf Bäume geschaut hat, auf den Garten dort. Und dass die Menschen, die in den Zimmern gelegen haben, wo die Fenster zu Bäumen hingeschaut haben, dass sie schneller geheilt sind, dass sie weniger Komplikationen hatten und so weiter. Da gab es ein paar, also bei Studien, gerade bei älteren Studien, muss man immer schauen, ne? Muss man die öfters mal wiederholen. Das wurde im Jahr 2011 nochmal wiederholt und da hat man auch herausgefunden, also, dass vor allem die mentale Gesundheit, dass es vor allem für die mentale Gesundheit gut ist.
Als ich das letzte Mal im Krankenhaus war, habe ich auf den, da war ich noch nicht 18, sondern 17, glaube ich. Und da war ich für ein paar Tage, lag ich im Krankenhaus und dann konnte ich auf den Spielplatz gucken, wo die Kinder, die nicht wie ich ans Bett gefesselt waren, dann draußen spielen und rumlaufen konnten. Das war doch ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Die haben den ganzen Tag rumgeschrien und konnten sich bewegen und ich lag da und konnte nichts machen. Also das war nicht so angenehm. Aber ja, also macht ja auch Sinn, was du jetzt erzählt hast, ne, im Zusammenhang mit den anderen Punkten, die du schon aufgeführt hast, ergibt dann ein schlüssiges Bild.
Willst du darüber reden, warum du im Krankenhaus warst? War das der Finger?
Das war mein Finger, ja. Ich habe mir beim Holzhacken den Finger gehackt. Und dann musste der wieder dran genäht werden und geschraubt und so. Und dann konnte ich die ersten hat nicht lange gedauert, bis ich wieder aufstehen durfte, aber durfte ich nicht raus. Und dann konnte ich die ganze Zeit mir die Kinder angucken.
Ich kann mich dran erinnern, das kamst du mit so einem großen Verband in die Schule.
Oh ja, ja, das war nicht so schön. Da war auch noch so ein Draht dann dadurch. Und ich konnte meinen Finger dann, weiß nicht, wie lange hat das gedauert, 2 Monate, bis sie den Draht gezogen haben. Konnte ich ihn nicht bewegen und danach sind deine Sehnen halt sehr verkürzt und dann musst du erst wieder trainieren, deine Hand zu bewegen, also deinen Finger zu bewegen. Ah, das war schon fies. Dafür habe ich jetzt eine coole Narbe über so 2 Finger drüber, wo man sieht,
ist er inzwischen wieder gerade?
Ja, also gerade war er ja auch vorher, ist es vorne vom ersten Glied, da sind die Sehnen irgendwie, hängt da ein bisschen, wenn ich ihn gerade strecke, aber sonst.
Achso, ja. Ich kann mich dran erinnern, da hat so eine ganze Zeit lang, weil der so ein bisschen schief wie so ein
Hexenfinger ja, hast du immer. Also man sieht es auf jeden Fall, wenn man die vergleicht. Ich kann ihn nicht ganz strecken. Und ich habe noch oben, das wurde mir aber auch gesagt, dass es lange dauert, bis die Nerven, die sind immer noch nicht ganz. Also das ist jetzt 10 Jahre her bald. 10 Jahre war ich nicht im Krankenhaus. Ja, schon stark. Bis die Nerven wieder alle gewachsen sind, aber jetzt es geht langsam besser.
Ja, gut zu hören auf jeden Fall. Das scheinst du ja dann alles richtig gemacht zu haben. Du bist ja auch in der Natur groß geworden, wenn ich das mal so anmerken darf. Ihr habt bei euch auch sehr viel Wald direkt
gehabt, ne? Viele Tiere. Gute Heilungskräfte direkt ausgebildet.
Doch, noch eine Sache, die ich auch ganz interessant fand. Und zwar jetzt, ich habe es jetzt nicht mehr genau nachgeschaut, aber ich kann mich daran erinnern, dass es gab mal eine Studie, wo verglichen wurde, ich glaube, es war mit Demenzpatienten. Bei denen wurde geschaut, wie deren Krankheitsbild abläuft, wie deren Krankheitsverlauf abläuft. Und einigen davon wurde eine Topfpflanze gegeben, um die sie sich kümmern mussten. Und den anderen wurde einfach nur eine Topfpflanze ins Zimmer gestellt, um die sich gekümmert wurde. Und das hat für die Demenzpatienten wohl eine positive Auswirkung, wenn sie sich selbst um etwas kümmern mussten. Also wenn sie selbst auch wenn es jetzt nur eine Pflanze ist, die man ab und zu gießen muss. Ne? Aber wenn sie eine Aufgabe haben, ne? Ich komme jetzt gerade drauf, weil wir über Pflanzen reden. Also da gibt's auch ganz, also wenn man jemanden kennt oder wenn man jemanden in der Familie hat, der mit Demenz zu tun hat, ich würde einfach mal versuchen zu schauen. Es gibt ganz, ganz viele Entdeckungen, die dabei helfen können, das Krankheitsbild zu lindern, ne? Oder Musik, glaube ich, auch. Soll auch ganz, ganz positive Eigenschaften haben.
Was ich in dem Zusammenhang, gut, ist natürlich jetzt blöde Überleitung, was ich so sehr, sehr in letzter Zeit für mich entdeckt habe, ich habe so eine Hermetosphäre. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist.
Nee.
Flaschengarten vielleicht schon mal gehört?
Ah.
Genau, wo halt so ein kleines Ökosystem abgeschlossen. Flaschengärten, die sind meist nicht ganz dicht, die muss man ab und zu mal aufmachen. Und eine Hermetosphäre macht man einmal zu und dann macht man sie nie wieder auf, wenn man es alles richtig gemacht hat. Und davon habe ich auch eine hier stehen. Und da könnte ich den ganzen Tag zugucken. Also dabei passiert da drin gar nichts. Also da sind keine größeren Lebewesen drin. Also natürlich die Pflanzen, aber die machen halt nichts. Aber dann irgendwann ist die Scheibe beschlagen, weil da, also quasi wie Regen da drinne. Und dann irgendwie halt wie so eine kleine Welt. Es gibt so eine Simpsons-Folge, wo Bart auf so einer Petrischale so seine eigene Welt hat, die er immer im Mikroskop anguckt. So ungefähr fühlt sich das auch an. Genau, jetzt, es ist nicht, es ist, man muss, das einzige Komplizierte dabei ist natürlich, man muss die richtige Pflanzenwahl und die richtige Substratwahl haben und die richtige Menge Wasser. Das ist ein größeres Problem. Also Problem, ne, ist es jetzt nicht, aber man muss die richtige Menge Wasser haben, damit es immer nicht zu feucht ist oder nicht zu trocken ist, weil das halt jetzt immer so dieses Feuchtigkeitslevel. Und ansonsten ist das aber nicht so kompliziert. Das Schwerste ist immer ein gutes Glas dafür zu finden, was man luftdicht abschließen kann, was einem gefällt. Aber sonst kann ich es jedem sehr empfehlen.
Ich kann mich daran erinnern, dass wir das mal in der Grundschule gemacht hatten, also im ganz Kleinen, mit einer Pflanze. Und ich habe mir so eine ganz kleine Erdbeerpflanze genommen, die sah richtig süß aus, ne, mit so ein paar kleinen Blättern dran. Und dann habe ich den in dieses Glas reingemacht und dann ist sie nach kurzer Zeit verschimmelt dort drin. Ich war sehr geknickt und ich kann mich deswegen daran erinnern, dass es gar nicht so einfach sein soll, sowas richtig hinzubekommen.
Ja, man muss schon ein paar Sachen beachten, aber wenn man das gemacht hat, ist eigentlich nicht so kompliziert. Kommt übrigens auch Pflanzenkohle rein.
Ach was. Oh. Mhm. Dann kann es da drin ja nur so blühen.
Ja, richtig.
Vielleicht eine Sache, die ich noch anbringen wollte. Wir hatten jetzt gerade eben gesprochen, ne, wie die Umgebung mein eigenes Verhalten oder das Verhalten von Menschen beeinflussen kann. Und du hast ja auch schon gesagt, das ist ja manchmal auch gewünscht, ne, wenn wir jetzt darüber reden, über zum Beispiel Umweltschutz. Und da gibt's so ein paar kleine Kniffe und Tricks, die man machen kann, damit da halt besser was passiert. Und zwar, ich hatte es schon einmal in der Folge mit Simon angesprochen, das Commoners Dilemma. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ich kann mich noch dran erinnern. Welche Folge war das? Die vierte? Dritte? Dritte, glaube ich.
Vierte kann es gut sein, ja.
Nee, dritte war die erste mit dem guten Mikro. Das war vierte wahrscheinlich. Da dann.
Vierte oder, ja. So um diesen Bereich muss es sein. Es ging um Politik, glaube ich.
Klimapolitik der EU.
Genau, kann mich dran erinnern, ich habe damals das Commoners Dilemma sehr schlecht erklärt.
Ah, möchtest du das jetzt halt nachholen?
Ich kann es gerne mal ganz kurz wiederholen. Also das Commoners Dilemma sagt Folgendes aus. Wenn wir eine Situation haben, in der, wir machen es einfach an dem Beispiel fest. So, wir haben jetzt eine Weide in der Mitte und wir haben vier Kommunen, die drumherum leben. Und jede Kommune schickt ein paar Schafe auf die Weide, die dort leben. Und das Ganze funktioniert so lange gut, solange noch nicht so viele Schafe drauf sind. So, wenn jetzt die Kommunen anfangen, die wollen ja mehr Schafe draufzuschicken, dann geht die Weide irgendwann kaputt. Und jetzt gibt's mehrere Möglichkeiten, wie das Ganze ausgehen kann. So, entweder jede Kommune versucht, so viele Schafe wie möglich drauf zu bringen, damit so viele Wolle wie möglich daraus bekommen. Das führt dazu, dass die Weide kaputt geht und dann bekommt sie im Grunde gar keine Wolle mehr raus. Oder, die andere Alternative wäre, dass alle miteinander kooperieren und sagen, jeder nimmt nur, hat eine bestimmte Grenze an von dieser Weide und jeder darf nur so und so viele Schafe da draufsetzen, damit man die Weide nicht überstrapaziert. So, dann bekommt jeder stabil, ne, so und so viel Wolle daraus. Eine andere Alternative wäre natürlich, dass drei von diesen vier Kommunen diese Zusage geben, zu sagen, hey, wir begrenzen uns jetzt, wir schicken nicht so viele Schafe raus, aber die vierte Kommune, die sagt einfach, nee, das ist mir egal, ich schicke ganz, ganz viele Schafe drauf. Und für die vierte Kommune ist das natürlich das Beste. Das heißt, die anderen, die halten sich zurück, damit die Weide nicht kaputt geht und sie selber können ganz viele Schafe draufschicken, bekommen die meiste Wolle und die Kommune und die Weide bleibt ganz. Und das ist im Grunde dieses Commoners Dilemma. So, wenn alle kooperieren miteinander, hat man eigentlich eine Lösung, die für alle am besten ist, aber wenn alle kooperieren, außer ich selber, wenn ich selber egoistisch agiere, aber alle anderen miteinander kooperieren, ist es für mich persönlich noch viel, viel, viel besser. So, und dieses Commoners Dilemma, das ist ein großes Problem. Ne? Das sieht man auch in der Fischerei, wo überfischt wird. Gut, mit der Weide ist jetzt kein ausgedachtes Beispiel, passiert ja auch. Und das passiert immer, wenn es eine Ressource gibt, die von mehreren Menschen gleichzeitig besessen wird. Wenn wir da jetzt mal weitergehen, das, ne, wie können wir das Verhalten von den Menschen beeinflussen? Zum Beispiel ist es mal auf eine andere Ebene gehoben. Wenn wir uns Straßen anschauen und bei Straßen findet man am Rand ja immer Streifen, die mit Müll die zugemüllt sind. Und das Problem ist, dass dort dafür sich oft niemand zuständig fühlt. Wenn jetzt niemand sich zuständig fühlt, eine Aufgabe zu machen, weil gesagt wird, ja, das gehört ja uns allen, das ist ja Gemeingut hier, dann macht es auch niemand. Und daher kann es helfen, wenn man spezifische, also increase ownership, also wenn du das gefühlte Besitzen also dieses gefühlte Besitzen von etwas jemandem zuschreibst. Wenn ich jetzt sage, Franz, hier diese Straße hier vorne, das ist jetzt deine Straße, das ist die Franz-Lager-Straße und du bist dafür, also ne, du musst dich darum kümmern, dann hast du eine höhere, oder wenn du das selbst von dir sagst, eine höhere Bereitschaft, etwas dafür zu tun. Und das kann man im ganz Kleinen auch machen, ne, indem man, es macht doch, glaube ich, gut, Zoos, jetzt, da kümmert man sich jetzt nicht so viel drum, aber da kann man ja auch Tiere adoptieren. Da hat man praktisch, ne, ich...
So Patenschaften quasi, ne?
Genau, Patenschaften. Ich unterstütze den Zoo mit Geld oder ich unterstütze beziehungsweise diesen einen Löwen, den habe ich, da habe ich eine Patenschaft zu. Und das ist jetzt, da hat man auch eine Ownership, ne? Also, ja, Besitz ist ein schlechtes Wort im Deutschen dazu. Aber das kann man hochziehen. Also das, damit kann man dafür sorgen, dass...
Macht man ja, glaube ich, auch mit Windrädern so, damit die Akzeptanz da höher ist, dass man den Leuten so wie so Anteile davon verkauft, von dem Strom, der damit produziert wird. Quasi denen es im Weg steht, in Anführungszeichen, damit sie denken, okay, das ist unseres, das produziert unseren Strom, dann darf es auch da stehen. Und nicht hier für die Hans Wurst im nächsten Ort.
Genau, finde ich super klasse. Auch genau, das Besitzrecht auch. Also da... Ich hatte mal einen Podcast dazu gehört, ich glaube, das war irgendwo in Niedersachsen oder sowas. Da gab es auch diese Projekte, wo neue Windräder gebaut werden sollten. Hab ich, glaube ich, auch in dem Wind-Podcast nochmal erzählt, in dem Energie-Podcast. Jedenfalls, da haben die das auch so gemacht, dann sind die in die Kommunen gegangen und jeder Mensch, der dort gelebt hat, durfte sich mit Geld beteiligen und hat dann einen Teil dieses Windrads besessen und hat dann dementsprechend auch, wurde am Gewinn beteiligt, den das Windrad gemacht hat. Und da hat man genau das Gefühl, dass nicht irgendein reicher Investor kommt dahin und macht irgendetwas, ne, sondern dass man wirklich weiß, okay, ich habe einen gewissen Besitz daran. Das heißt, oder die gesamte Kommune, die einzelnen Haushalte, die wollen. Und das erhöht dann auch die Akzeptanz dazu.
Gibt's da noch irgendwie, fällt dir noch was ein, wie man das umsetzen könnte, dass die Leute vielleicht die Umwelt eher zu schätzen wissen oder... Du hast ja viel, ging ja jetzt immer viel um Müll. Fällt dir da noch ein Beispiel ein?
Ja, also zum Beispiel, wir haben ja eben schon mal bei der Broken Window Theory über Normen gesprochen, ne? Die deskriptiven, also die geschriebenen Normen und die gefühlte Norm, nenne ich sie einfach mal so.
Das war das mit dem Graffiti, richtig?
Genau, das war das mit dem Graffiti und dem Müll, wo wir gerade drüber gesprochen hatten. Und mit so Normen kann man das natürlich super machen. Also wenn man soziale Normen erzeugt, und da gab es auch eine ganz interessante Studie zu, und zwar in Hotels. Da sind viele Gäste, die bleiben länger als einen Tag, aber die, sobald einmal ein Handtuch genutzt wurde, schmeißen die das in den alten Wäschekorb und dann wird jeden Tag ein neues Handtuch benutzt. Da muss ganz viel Wäsche gewaschen werden und das ist natürlich energetisch und vom Wasseraufwand nicht sinnvoll. Und dann kam die Hotelleitung auf die Idee, hey, wir machen jetzt kleine Schilder. Und da fordern wir unsere Gäste dazu auf, das Handtuch mehrmals zu benutzen. Und jetzt dann kam ein Porsche-Team dazu und hat gesagt, okay, wir untersuchen jetzt, wie wir diese Nachricht, wie wir diese Botschaft präsentieren können. Und einmal habt ihr es präsentiert, indem gesagt wurde, ja, hier benutzt eure Handtücher mehrmals, aus Respekt der Natur gegenüber, um Ressourcen zu sparen. Und einmal wurde gesagt, ja, benutzt eure Handtücher mehrmals, weil auch 75% unserer andere und 75% der Hotelgäste machen das auch, um Ressourcen zu sparen. Das heißt, entweder Natur schützen oder 75% der Menschen, die hier sind, machen das. Und das Letztere, wo gesagt wurde, hey, der normale Besucher dieses Hotels macht das, da haben signifikant mehr Menschen ihr Handtuch mehrmals benutzt, weil sie das Gefühl hatten, hey, andere Menschen machen das auch, ich will jetzt nicht der einer der wenigen sein, die so egoistisch handeln und unnachsichtig handeln und dieses Handtuch immer in den Wäschekorb schmeißen. Das sind zum Beispiel sowas Sachen, ne? Zum Beispiel hier berühmte Personen haben das auch, ne? Also wenn jetzt irgendjemand Berühmtes etwas macht, dann hat das auch so einen abfärbenden Effekt, weil das ist auch eine gewisse Norm.
Ich habe das Gefühl, dass das mit Fleischessen langsam so in die Richtung geht, ne? Dass wenn man, also jetzt klar, vielleicht eher in so manchen Bubble ist vielleicht schon zu klein gesprochen, aber dass man, wenn man irgendwie so halt in diesen, wo es viel um Nachhaltigkeit geht, auf irgendwelchen Veranstaltungen oder so, und wenn man dann ist das, glaube ich, schon so, geht es. Es ist noch nicht so weit, aber es geht langsam in die Richtung, dass man dann schon so, oh, die meisten essen das nicht, du isst Fleisch, so ungefähr, dass man dann vielleicht auch so denkt, okay, vielleicht passe ich mich da doch den anderen an. Sehr spannend.
Genau.
Ich sehe aber hier auf die Uhr und muss mal hier ein bisschen auf die Tube drücken. Okay, denn wir leben ja nicht nur im Hier und Jetzt, sondern wir wollen ja auch einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Und ich glaube, das Thema passt ganz gut zu deinem letzten Punkt, den du uns mitgebracht hast. Vielleicht kannst du nochmal, ich hab ihn vor mir stehen, Future Value hast du ihn genannt. Vielleicht kannst du ja mit deinen eigenen Worten nochmal ganz kurz erklären, was du damit meinst.
Wow, erstmal super Überleitung. Ich muss echt sagen, da hast du den ersten rapiden Cut wieder wettgemacht. Genau. Future Value. Also, wie fange ich am besten an? Genau. Und zwar, es gibt Future Value. Das ist ein Konzept, wo, wenn ich jetzt, ich stelle dir einfach die Frage. Ich könnte dir jetzt sofort, könntest du von mir 100 Euro bekommen. Oder du bekommst sie in 90 Tagen. Aber dann bekommst du 105 Euro.
So. Das müsste ich natürlich umrechnen, wenn ich die dann direkt anlege, bei wie viel ich dann rauskomme.
Ich würde jetzt sagen,
okay, ich nehme es jetzt.
Du nimmst es jetzt, okay. Wie sieht's aus, wenn ich dir in 90 Tagen 110 Euro gebe?
Auch jetzt. Also in 90 Tagen ist ja bald Monatsende, ne? Deshalb bräuchte ich die 100 Euro vielleicht jetzt.
In 90 Tagen? 150 Euro?
Oh, doch, 120 würde ich, glaube ich, schon machen.
Wie viel? Das ist die Frage. Prozent wie viel müsste
mehr.
Es sein?
20% mehr, ja.
Okay. Das ist nämlich die Frage, wie viel mehr, also das ist das Future Value, der Future Discount, wenn man das so möchte, wie viel Wert verliert das Geld in der Zukunft? Und du sagst praktisch, jetzt 100 Euro ist genauso viel wert wie 120 Euro in 90 Tagen, von deinem Gefühl her. Und das wurde untersucht, da gibt's ganz viele Studien zu, auch ökonomische Studien zu. Und so kann man immer schauen, wie kurzfristig oder wie langfristig planen und denken Menschen. Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf den Unterschied zwischen Natur und einer urbanen Umgebung, also einer städtischen Umgebung, hatten wir eben schon gesagt, in der städtischen Umgebung, die ist ein bisschen hostile, das hat man eher Stress, ne? Man hat nicht so richtig Erholungsgefühl. Mhm. Und diese städtische Umgebung, die hat einen Einfluss von einem gewissen ein Threat, also eine Bedrohung. So, und das sorgt dafür, dass du eine sehr schnelle Herangehensweise an das Leben hast. Ja, das heißt, dass du eher in Unsicherheit lebst. Ne? Es ist nicht so uncertain, ne? Also die ganze Umgebung. Und wenn du jetzt die Natur auf der anderen Seite hast, hast du mehr Stabilität. Das heißt, du kannst langsamer leben, du kannst langfristiger leben. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Future Value zurückschauen, wurde herausgefunden, und haben sie festgestellt, dass Menschen, die in der städtischen Umgebung leben, die haben einen höheren Discount Rate. Das heißt, die wollen dann nicht 120 Euro in 90 Tagen, sondern es müssten schon 150 Euro sein in der Zukunft, als Menschen, die oft in der Natur leben oder näher in der Natur leben, wo es dann weniger ist.
War das auch der Wert, 150 Euro, kam in der Stadt raus? Oder war das jetzt nur so?
Nein, es war jetzt ein Wert, ich habe es mir einfach ausgedacht. Ich habe es jetzt nicht genau nachgeschaut. Aber das mit dem 100 Euro jetzt und den 90 Tagen, das war so die Frage. So genau habe ich mir jetzt die Daten. Ich kann es nochmal vorbereiten.
Nein, musst du nicht. Hätte mich jetzt nur wegen meiner Antwort interessiert.
Naja, und was das im Grunde, wofür das ein Stellvertreter ist, was man daran absehen kann, ist, wenn ich natürlich jetzt sage, in einer unsicheren Zeit will ich lieber die Ressource jetzt haben, und wenn ich dann das später bekomme, dann muss es schon viel, viel, viel mehr sein. Und in einer sicheren Zeit kann es ruhig später sein, weil ich bin ja noch ziemlich sicher, dass wir uns in 90 Tagen noch kennen. Ne, mhm. dass wir in 90 Tagen noch ein gutes Verhältnis miteinander haben, dass die Ökonomie stabil ist und so weiter halt. Ne? Das sind die ganzen Faktoren, die mit reingerechnet werden, vom Gefühl her. Mhm. Und das heißt, dass du in einer natürlichen Umgebung eher langfristig denkst, langfristig planst, weil du mehr Sicherheit hast, und in einer städtischen Umgebung eher kurzfristig. Und das hat jetzt wieder einen Einfluss darauf, wenn wir jetzt auf die großen Probleme der Menschheit schauen. Viele Probleme sind bei Kurzsichtigkeit verursacht. Ja, wenn man jetzt eine kurzsichtige Strategie plant, zum Beispiel Überbevölkerung. Ja, da wurde auch herausgefunden, dass Menschen, die in eher unsicheren Zeiten leben, die sehr kurzfristig leben müssen, dass sie früher Kinder bekommen. Ja? Oder Gesundheitsprobleme, wenn man anfängt zu rauchen. Kurzfristig ist dann natürlich ein Pleasure, also ein Genuss. Langfristig ist es schlecht für deine Gesundheit. Und wenn du ein kurzfristiger Mensch bist, dann ist dir das Langfristige relativ egal. Ne? Oder oder Umwelt. Ja.
Also ist es vielleicht bei so Sachen dann manchmal gut, wenn man da nicht so, weil das ist ja alles so Bauchgefühlzeug, ne? Also wenn ich so aus dem Bauch raus entscheide. Wenn man das aber wissenschaftlich angeht, spielt das wahrscheinlich nicht so eine Rolle, oder?
Ja gut, wenn du jetzt gesagt hast, ne, dass dann überlegt, ja, wie viel ist es dann in 90 Tagen wert? Ne, jetzt kannst du natürlich sagen, okay, wir nehmen jetzt den Risk-Free Rate vom Market, wie viel würde denn Gewinn steigen und so weiter in 90 Tagen, kannst das dagegen rechnen. So, genau, so kannst du das halt dich selbst, dein Gefühl da rausnehmen. Aber so, das ist jetzt natürlich etwas, was man kalkulieren kann. Wenn wir jetzt darüber reden, ja, was für Maßnahmen nehmen wir gegen den Klimawandel zum Beispiel, das sind ja oft Dinge, die nicht so einfach nachzurechnen sind.
Gut, aber wenn ich da wissenschaftlich rangehe, sage ich halt, okay, ich muss jetzt handeln, um irgendwas noch ändern zu können. Und wenn ich so aus dem Bauch aus sage, ja, sage ich, ja, okay, aber ich habe jetzt lieber hier einen Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach und Zukunft gucken wir mal, wie es dann wird.
Im Idealfall schon, aber du würdest dich wundern, hier die ganzen Banker von der Wall Street, die ganzen Finanzmenschen, die dort sind, da denkt man sich, das sind doch hoch ausgebildete Menschen, die wissen genau, was sie tun. Aber die meisten Entscheidungen, die da getroffen werden, werden aufgrund von Bauchgefühlen entschieden.
Gut, aber das ist natürlich, du hast dann auch schon sehr viel gesehen. Du hast irgendwie, weißt so, wie die Verläufe ungefähr sind und hast das dann vielleicht auch schon so im Gefühl und Gefühl dann auch im Sinne von, okay, ich weiß, wie es laufen könnte. Dass das dann nicht nur so, na gut, es gibt ja auch so Versuche, wo dann irgendwie ein interessierter Papagei irgendwie Kryptos tradet und dann einen besseren Erfolg hat als weiß ich nicht wer. deshalb ja. Aber ja.
Ja, also dazu vielleicht noch einmal ganz kurz. Es wurde zum Beispiel festgestellt, dass die Börsenkurse insgesamt eher steigen, wenn das Wetter draußen gut ist. Und eher sinken, wenn das Wetter schlecht ist. Weil das Wetter einen Einfluss hat auf deinen emotionalen Zustand, ne? Und das sind auch Menschen, die dann da in ihrem Büro sitzen. Und wenn man allein schon das sehen kann, dass das Wetter einen Einfluss hat, also ich würde es mir wünschen, dass das alles sehr, sehr wissenschaftlich durchgehen würde. Aber dann jetzt wieder zurück, ganz kurz zurück, einen Schritt, wo ich gerade gesagt habe, in einer natürlichen Umgebung, wo viel grün ist, hast du eine eher langfristige Perspektive und in einer städtischen, unnatürlichen Umgebung eher eine kurzfristige, dann würde ich mich halt fragen, ja, wo werden denn wichtige Entscheidungen getroffen? Wo werden wichtige Entscheidungen, die zum Beispiel die Gesetzesgebung bestimmen, getroffen? Und da könnte ich mir vorstellen, vielleicht wäre es da sinnvoll, zu versuchen, da eine natürliche Umgebung mit reinzubringen, dass die Langfristigkeit des Empfindens und der eigenen Handlung erhöht wird.
Also sollte man den Reichstag vielleicht eher in die Eifel setzen?
Oder ihn zumindest mit vielen Blumen ausstatten, mit vielen Pflanzen ausstatten. Ganz ehrlich, als ich das gelesen hatte, habe ich mir echt gedacht, ja, vielleicht wäre das mal eine Idee oder wichtige Entscheidungen in der Natur treffen oder mal, weiß ich nicht, in der Mittagspause durch den Park laufen, wenn man auch eine wichtige Entscheidung anstehen hat.
Das war bestimmt, als der Bundestag noch in Bonn war und die schön den Ausblick, da läuft man direkt am Rhein, als sie den schönen Ausblick auf den Rhein hatten, da kamen bestimmt die besseren Entscheidungen noch als jetzt
damals,
in Berlin.
Ja.
War vor meiner Zeit, aber ich kann es mir vorstellen. Ja, aber interessant. Ist natürlich auch die Frage, gut, man kann natürlich sagen, es ist immer sinnvoll, auf langfristig es auszulegen, aber vielleicht macht es ja auch manchmal gar nicht so Sinn, so langfristig zu denken. Oder meinst du, das ist immer die bessere Entscheidung auf lange Sicht? Wenn wir jetzt mal die Umwelt, also so Klimakrise lassen wir mal außen vor, sondern bei so normalen Entscheidungen.
Also wenn du ganz langfristig denkst, dann stirbst du ja irgendwann. So, ne? Ich kann jetzt sagen, boah, ich lege mein Geld an, so dass es in 300 Jahren am meisten wert ist. Das bringt mir ja nichts, weil dann bin ich tot. So, ja. Ne? Könnte man natürlich sagen, gut, für meine Nachfahren und so weiter, aber deswegen, also so eine Schwarz-Weiß-Rechnung kann man natürlich auch nicht aufmachen mit lang- und kurzfristig. Übrigens habe ich habe mal selbst eine Studie gemacht.
Ha.
Und zwar, das war aber eine ökonomische Studie. Und da habe ich untersucht, dafür habe ich mir andere Studien angeschaut und die hatten festgestellt, also die haben geschaut, wie langfristig denken zum Beispiel professionelle Investoren an der Börse. Normalerweise, also an der Börse kann man immer, also es ist so eine der Daumenregeln, so, ne, wenn man langfristig investiert, langfristig schaut, dann fährt man besser, als wenn man jeden Tag verkauft und verkauft und sowas. Und da habe ich mir angeschaut, okay, jetzt müssten dann professionelle Investoren müssten doch sehr langfristig denken. Was glaubst du, wie lange deren Horizont war im Durchschnitt?
Also wie lange die so an der Investition gehalten sind, also wie lange die das in ihrem Portfolio hatten oder wie lange sie in die Zukunft überlegt haben, als sie es gekauft haben?
Wie lange deren Zukunft, also genau, wie lange sie in die Zukunft überlegt haben, geplant haben?
Weiß ich nicht, ein halbes Jahr vielleicht, ein Jahr?
Ein Jahr, ja.
Ah, und, hätte ich mehr sagen sollen.
Ja, ja, eigentlich hätte sie mehr sagen sollen. So, ne? Normalerweise sagt man immer so 10 Jahre plus ist eigentlich das. Aber also da hat man auch gesehen, dass sie eher zu Kurzsichtigkeit tendieren, weil und deswegen sich auch auf kurzfristige Schwankungen einstellen müssen und sowas. Ne? Obwohl, wenn sie jetzt sagen würden, wenn sie auf 10 Jahre planen und dann passiert mal irgendeine kleine Krise, sag ich mal, dann könnte man das ja auswarten, so ungefähr. Aber ja, ist halt nicht so.
Aber es ist wahrscheinlich auch einfacher, kurzfristig zu planen, also oder zu denken. Wenn ich überlege, okay, ich investiere jetzt in Unternehmen XY, auf ein Jahr kann ich ja vielleicht noch ungefähr sagen, was da passiert. Aber weiter darüber hinaus ist dann natürlich auch, aber wenn wir davon ausgehen, dass es halt, wenn man rauszoomt, dass es im Durchschnitt steigt, dann macht es ja natürlich Sinn, ja.
Ja, ne, jetzt sind wir ganz in die,
jetzt sind wir ganz weg vom Thema, aber sehr spannend. Ganz weg vom Garten. Hast du noch was zur Zukunft, was du unseren Hörern mitgeben möchtest oder was sie vielleicht zum Nachdenken anregt?
Ich schau mal kurz nach, aber ich glaube, ich war soweit eigentlich damit durch.
Spannend.
Ja. Wieso? Nee, eigentlich, was ich damit aussagen wollte, so, ne, wenn wir jetzt langfristige Entscheidungen anstehen, in die Natur.
Genau.
Und dort überlegen nochmal.
Einen Waldspaziergang machen und sich das dann nochmal. Aber ja. Kann man denn so schnell umschalten, wenn ich jetzt sage, okay, ich sitze jetzt in meinem Zimmer, okay, ich muss jetzt eine Entscheidung fällen, dann fahre ich eine Viertelstunde in den Wald, laufe dann da 20 Minuten und fälle währenddessen die Entscheidung und fahre dann wieder zurück. Zieht dann dieser Einfluss schon oder muss ich dann auch da leben?
Also man muss ehrlich sagen, viele von diesen Studien, die jetzt das auch mit Stress und sowas untersucht haben, das waren Studien, die dann jemandem eine stressige Situation gegeben haben, dann eine halbe Stunde. Manchmal haben die denen einfach nur auch Videos gezeigt davon. Videos von einem Wald oder Videos von einer Stadt. Und das hat schon einen Effekt gehabt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall einen Effekt hat. Natürlich, wenn man jetzt in einer natürlicheren Umgebung lebt, hat es wahrscheinlich einen größeren Effekt. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass das nicht schaden kann.
Da hat man schon generell dieses Mindset mit dem Langfristigen. Mhm.
Und ich finde es zumindest immer schön. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt über irgendwas nachdenken muss oder grübeln muss, dann gehe ich auch gerne spazieren. Und ne, wo spaziert sich halt besser als durchs Grüne?
Genau. Ja, Thema Wald hatten wir vor 2 Folgen. Sehr spannend, wer da mal reinhören möchte. Da kriegt man richtig Lust, durch den Wald zu laufen. Jetzt mit der Folge weiß man auch, warum man das machen sollte. Sehr spannend. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Wie ist das so? Mhm. Wir haben ja bestimmt auch Leute im Abituralter unter unseren Zuhörern. Wenn wir einen breiten Querschnitt an Menschen, die uns zuhören. Wie ist das so? Kannst du das empfehlen als Studiengang? Oder wofür muss man sich interessieren, wenn man das machen möchte? Für Zahlen, Statistiken?
Ja, das ist so das Erste, was ich sage, wenn man überlegt, Psychologie zu studieren. Es gibt übrigens inzwischen auch Schulen, die unterrichten Psychologie als Fach. Wusste ich auch nicht. Aber also es ist nicht nur interessante Studien lesen oder von interessanten Phänomenen hören, wie funktioniert
oder wie man Menschen deutet und sowas.
Ja, also ich meine, man studiert ja Menschen. Menschliches Verhalten ist toll. Man studiert sich auch selbst. Aber es ist eindeutig auch viel Statistik. Also ich würde sagen, ein Drittel des Studiengangs besteht aus Statistik.
Ja. Das ist sowieso was, was man, glaube ich, schnell merkt, wenn man studiert. Okay, dieses Fach an sich macht irgendwie, also Psychologie zum Beispiel, was man sich darunter vorstellt, das macht dann einen kleinen Teil aus. Vieles ist dann irgendwie Mathe oder bei mir Chemie, Biologie, sowas. Ist es nicht so, dass man dann diese ganzen Fächer aus der Schule irgendwie los wird. Die sind dann halt nur ein bisschen spezieller. Ich hatte auch Statistik, nicht so viel wie du wahrscheinlich, aber da muss man schon Spaß dran haben. Das ist das einem nicht versaut. Deshalb.
Es hilft auf jeden Fall.
Aber allgemein, hat es dir Spaß gemacht, das Studium?
Blöde super. Frage. Ich fand es super toll. Ne? Also ganz, die Leute reden ja meistens sehr positiv von dem, was sie gemacht haben, ne? Aber ich muss auch ehrlich sagen, also mir, das kann man jetzt auch nicht verallgemeinern natürlich, aber okay. Obwohl, vielleicht kann man es doch verallgemeinern. Es gab ein paar Studien, die wollten schauen, wie reagieren Menschen mit einem anderen Hintergrund so. Und da wurden zum Beispiel Psychologiestudenten als Menschen genommen, die eher eine soziale Herangehensweise haben. Und Economic, also Studenten der Ökonomie, wurden eher als Menschen herangezogen, die eher eine egoistische Herangehensweise haben.
BWLer.
BWLer, könnte man so sagen, ja. Und die Hintergründe da natürlich, also, ne, ist wieder Cause and Effect, ist wieder die Frage. Wenn man ein Fach studiert, dann hat man ja bestimmtes Interesse an diesem Fach und dann umgibt man sich mit Menschen oder andere Menschen, die dorthin kommen, haben ein ähnliches Interesse. Und ich muss bei den Psychologiestudenten echt sagen, einmal hatten wir etwas, das hört sich jetzt so ein bisschen hippie-mäßig an, wo wir einander Komplimente machen sollten, so positive Dinge aufschreiben sollten und sowas. Und so dumm, wie sich das jetzt anhört, wir alle sind da so richtig freudestrahlend rausgegangen, weil das schon was Tolles ist.
Weil man bei dir auch, war der größte Stapel wahrscheinlich, ne?
Nein, natürlich. Wusste gar nicht, wo sie mit anfangen sollen. Ich fand das toll oft sind es halt auch sehr, also viele Menschen wollen ja Psychologie studieren, um Therapeut zu werden oder Therapeutin zu werden. Und
was wahrscheinlich ist, wenn man sich gar nicht damit auseinandersetzt, ist das ja wahrscheinlich, was man denkt, okay, der studiert Psychologie, der wird irgendwann mal Psychotherapeut, ist aber wahrscheinlich nur ein kleiner Prozentteil, ja, oder, der das dann auch macht.
Ja, war bei mir auch so. Ich habe auch am Anfang gedacht, ja, ich werde Therapeut, habe das angefangen und dann lernt man im Studium noch die ganz viele andere Aspekte der Psychologie kennen. Und dann entscheiden sich viele für etwas anderes. Ich glaube, inzwischen gibt es sogar einen eigenen Studiengang, der heißt Psychotherapie. Also wenn man Therapeut werden will, sollte man sich nach dem Studiengang umschauen.
Ich muss sagen, ich habe mich auch für das Studienfach mal beworben, aber war bei mir dann nur auf Platz. Ja, wenn man ein gutes Abi hat, dann bewirbt man sich für sehr viele Studiengänge und denkt dann am Ende, ja gut, wenn ich überall Zusagen kriege, dann suche ich mir so das Beste raus. So habe ich es auch gemacht. Ja. Und wurde auch für Psychologie angenommen. Aber da war ich schon eingeschrieben, also war auch in Deutschland, in Münster, glaube ich, und die haben mich dann ich hatte ein 1,4er Abi und kam nur auf die Nachrückliste, also Deutschland ist der NC für Psychologie, glaube ich, relativ hoch, und ich kam nur auf diese Nachrückliste und dann kam irgendwann im November, ja, jetzt können sie doch noch mitmachen, da war ich aber schon in meinem anderen Studium dran, dann wäre eh nur zweite Wahl gewesen.
Hast du unter anderem dafür gesorgt, dass ich keinen Studienplatz in Deutschland bekommen habe? Ich bin nämlich ein Bildungsflüchtling gewesen. Ich musste nach Holland fliehen, weil ich hier nicht die Bildung geboten bekommen hatte, die ich gerne hätte.
Ja, aber man merkt auch schnell so dieses Abi-Zeugnis, diese Note, die sagt dann auch nicht mehr so viel aus irgendwann. Ja. Und man sieht ja an dir, bestes Beispiel, kann man ja auch erfolgreich bestehen ohne ein 1,4er Abi oder besser, ne?
Ja.
Aber sehr spannend, das alles von dir zu hören. Also super interessant, muss ich sagen. Ich wusste da auch nicht so viel von. Außer den Sachen, die du schon mal in einem anderen Podcast erzählt hast. Deshalb für mich sehr viel Neues dabei. Und ich denke, da haben wir ein Fass aufgemacht, was wir sicher in mehreren Folgen mal anzapfen können. Jetzt kannst du dich ja ausleben, weil du einmal die Grundlagen erklärt hast, darfst du immer wieder einsteigen.
Ein Beispiel, das ist mir noch im Vorfeld eingefallen, das habe ich jetzt noch nicht angebracht. Und zwar, wo ich jetzt darüber nachdenke, dass wir das auf unser eigenes Leben anwenden können. Ich habe doch eben gesagt, eine natürliche Umgebung, ne, hilft dabei, die kognitiven Kapazitäten wieder aufzubauen und erzeugt weniger Stress als eine städtische. Kannst du dich noch daran erinnern, als wir damals im Urlaub waren oder nach Schweden gereist sind auf dieser Insel, wo wir viel zu wenig Nahrungsmittel mitgenommen haben?
Ja, das ist vielleicht mal eine sehr spannende Story. Ist natürlich blöd, dass wir die jetzt ganz ans Ende von unserer Folge packen, wo einige schon nicht mehr zuhören. Aber ja, wir waren mal, ich kann es vielleicht anteasern und irgendwann führen wir es mal auf. Und zwar das war das erste Mal, glaube ich, dass wir mit dem Auto, da war ich gerade 18 geworden, sind wir mit dem Auto nach Schweden und haben uns dann ein Boot gemietet und sind einfach auf so eine Insel gepaddelt, die vielleicht 100 Meter lang und 10 Meter breit war. Und haben dann dafür 2 Wochen gewohnt, ohne fließend Wasser oder Strom oder so. Und da kam es zu vielen, vielen Problemen und spannenden Erfahrungen, die wir euch sicher mal in einer anderen Folge erzählen. Weil wir sind wir schon bald bei einer Minute 10. Also ich muss sagen, sehr, sehr ausladendes Thema, die Vorlesung hier vom Nils. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck von Umweltpsychologie erhalten. Jetzt wissen wir auch endlich das deutsche Wort dazu. Und ich fand's sehr spannend. Ich überlasse dir aber gerne das letzte Wort, wenn du noch irgendwas anbringen möchtest. Denn ich wäre eigentlich soweit durch.
Ja, ich würde sonst einfach allen Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitteilen, wenn irgendwelche Fragen bestehen oder Anmerkungen oder Wünsche, was auch gerne mal in anderen Folgen besprochen werden kann, könnt ihr uns gerne eine Nachricht schicken an podcast@keep-ed-grün.de, grün mit OE. Ja, wir sind auch zu finden auf YouTube. Instagram haben wir auch noch immer, Keep It Grün, immer dasselbe, der Name ändert sich nicht. Website gibt's auch mit ein paar Ratgebern. Und sonst würde ich euch ein schönes Wochenende wünschen und vielleicht mal anregen, vielleicht in den Wald zu gehen, wenn es demnächst eine Möglichkeit gibt. Das hatte der Stefan damals ja auch schon mal angeregt. Also erholt euch gut.
Vor allem für die Pause und für langfristige Entscheidungen. Also auch von mir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.